Crisis, what crisis? 10. Staffel. Führung und Unternehmenskultur in einer neuen Ära. Folge 4. Innovation. Herzlich willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? 14-tägig, kompakt, um die 20 Minuten und gut geeignet als Braincake für zwischendurch. Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Crisis, what crisis? In unserer 10. Staffel, wo wir uns hier über das Thema der Führung und Unternehmenskultur in einer neuen Ära, in einer sich stark verändernden Welt, Gesamtwelt befinden. Und wir waren beim letzten Mal am Resilienzthema dran und eine dieser Resilienzfaktoren, damit sie auch vorwärts geht, heißt ja auch Optimismus. Und Optimismus brauchen wir ja auch, um dem heutigen Thema Innovation gerecht zu werden. Und dazu hat der liebe Sven etwas Wunderbares ausgegraben, das ich hier mal zitieren möchte. Und zwar ist das von der Sabrina Koch in Brand 1 Leadership erschienen. Und zwar steht da, Innovation ist keine Glückssache oder reine Strukturfrage, sondern deine Führungsaufgabe. Und das bringt uns doch auf den nächsten Punkt. Wie war das mit der Führung, Sven? Da hattest du noch was gefunden?
Ach so, dass Führung meistens oder dass man in Führungspositionen meistens nicht über die Grundidee Kompetenz kommt, sondern irgendwie scheinen andere Dinge eine Rolle zu spielen.
Soll uns das jetzt positiv stimmen für die Möglichkeiten, die sich für eine breite Masse öffnen, oder soll es uns das zu denken geben?
Ich glaube positiv. Jeder hat eine Chance.
Wir denken das positiv. Ich würde das auch erstmal zurückstellen und einfach sagen, hey, wenn dem denn so wäre, dann, und es hat durchaus ja einen praktischen Bezug, also ich würde es gar nicht so wegdenken, ne, weil in vielen Fällen ist das ja so, wie dieses Zitat überspitzt natürlich darstellt, aber es ist ja leider so. Und es ist ja in der Literatur auch schon öfter beschrieben worden, unter einem anderen Begriff, ne? Peter-Prinzip oder so. Ne? Aber mal zurückzukommen zu dem anderen, Innovation ist eine Führungsaufgabe. Könnten wir erstmal so als Phrase so im Raum stellen und sagen, ja, da würden alle nicken. Also wenn einen großen Saal nehmen, 400 Führungskräfte rein und sagen, Innovation ist eine Führungsaufgabe, dann nicken alle und sagen, ja, machen wir. Ne? Kannst du das? Ja, das kann ich. Das können alle. Das Problem ist einfach nur, wir haben ja jetzt eine besondere Ära, darüber haben wir ja gesprochen, ne? Eine disruptive Ära. Und unsere Gegenwart ist ja geprägt, der Wandel, diese Ära ist ja geprägt durch ungeheuer viele Unsicherheiten und Unwägbarkeiten. Technologisch und auch gesellschaftlichen und auch Erwartungen. Und in diesem Kontext soll ich jetzt noch bei der Folge davor, ne, mein Plan ist bis zum, mein Tage ist bis zum Jahresende ausgeplant, jetzt soll ich auch noch bereit und in der Lage sein, Neues zuzulassen. Wie soll das gehen?
Ja, vor allem den Freiraum, also Innovation braucht ja auch Freiräume, damit sie entsteht und nicht nur getaktete Arbeit, dann wären wir wieder beim Thema auch mit dem Homeoffice oder dem zurück ins Büro. In welchem Umfeld gelingt denn Innovation? Was braucht es dafür?
Es braucht eine Führungskraft, die in der Lage ist, seine Kernaufgabe, wir haben ja über Selbst- und Fremdwahrnehmung, aber seine absolute Kernaufgabe wieder wahrzunehmen. Ja, wenn ich das so denke, mein Plan ist bis zum Jahresende, ich bin ausgeplant, dann heißt das, das, was in Deutschland das die Krux ist, und ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern auch so ist, aber Führungskräfte sollten eigentlich machen, 80% Denken und 20% Sacharbeit. In deutschen Unternehmen oder in kleinen, mittelständischen, auch großen Unternehmen machen Führungskräfte 80% Sacharbeit und 20% im besten Fall Denken, Denken. Wo kommt Denken, Denken vor? Innovation.
Aber was daran ja dann jetzt das Thema ist, wir haben sie ja auch ausgewählt,
ja,
weil sie 80% Sacharbeit gut können und nicht, weil sie Denken, Denken können.
Weil sie
also das ist halt ein Problem, ne?
Ja, und wer sucht aus? Jemand, der ja auch auf dem ähnlichen Weg dorthin gekommen ist und nach dem gleichen Muster sucht, wie er selbst irgendwie tickt.
Er ist eine gute Sekretärin, kann aber nie ein Chef werden. Das Thema hatten wir gestern, ne? Ja, das ist ein Sekretär. Und als Sekretär war er total gut brauchbar. Aber diesen Switch dann zu einer innovativen Führungskraft, zu einer charismatischen Führungskraft, zu einer verantwortungsvollen Führungskraft, die vollgestopft ist mit Weisheit und Mut und all diesen Tugenden, ja? Ja, das ist dann der Punkt, an dem sich die Spreu vom Weizen trennt.
Ich würde noch was anderes reinschmeißen, nämlich wenn ich nochmal zurück auf diese Ambiguitätsproblematik komme, dann müsste ich euch jetzt eigentlich sagen, Innovation ist kein geschlossenes, definiertes Konstrukt. Das heißt, niemand ist bisher in der Lage, alle Menschen von derselben Definition von Innovation zu überzeugen. Das Einzige, was wir tun, ist, das muss irgendwie neu sein, das muss anders sein als vorher. Und dann wird das Eis schon ganz schön dünn. Was macht eine Innovation aus? Das finde ich ist auch noch ein Teil des Problems. Wenn du jetzt sagst, ich will innovative Führung haben, dann würde praktisch die Wissenschaft wieder sagen, du hättest ein Adjektiv benutzt, was den Erkenntnishorizont nicht gerade erweitert.
Aber das finde ich ja das Spannende dabei. Also das ist ja immer das Schöne, dass die Wissenschaft sich immer dann davonschleicht und so eine wabbeligen Begriffe macht, ne? Was ist Intelligenz? Intelligenz ist, was ein Intelligenztest misst. Und ansonsten ist Intelligenz nicht zu beschreiben. Ja, oder nur ganz, entweder in dicken, fetten Büchern oder ganz vage in solchen kurzen Sätzen, wie es gerade. Genau das Gleiche bei der Innovation. Aber das ist doch unsere Chance, einfach zu sagen, es muss neu sein. Es muss wettbewerbsfähig sein. Es muss zukunftsfähig sein. Es muss wertschöpfend sein. Es muss überzeugend sein. Es muss anwendbar sein. Also praxisorientiert. Und jetzt gehen wir hin und sagen, und jetzt formulieren wir mal nur diese 6 oder 5 oder 6 Begriffe. Und diese 5 oder 6 Begriffe nehme ich jetzt und sage, und jetzt gucken wir, wie wir das in unserer Organisation unterbringen. Und wieder nicht ich alleine beim Denken denken. Ich hänge am Fenster und gucke da raus und lasse die Welt, ne? Es regnet gerade ganz mächtig, sondern wieder in meinem Netzwerk mit den Potenzialen, die das Netzwerk hat.
Ja, und da käme ja auch noch eines für mich dazu, weil Innovation ist eine Führungsaufgabe oder deine Führungsaufgabe, wie sie das geschrackt hat, ja. Es geht ja nicht darum, dass dann die Führungskraft der größte Denker ist, sondern dort könnte ich auch einen durchaus sehr, ja, strukturierten und eher vielleicht etwas wenig beweglichen Manager haben, wenn der es schafft, die richtigen Rahmenbedingungen zu organisieren und die richtigen Leute dort reinzusetzen, dann muss er ja gar nicht selber oder sie das gar nicht selbst sein, sondern nur diesen Raum schaffen, dass diese Innovation, dass die anderen dort so arbeiten können, dass es funktioniert. Also das ist auch immer das Missverständnis sonst dabei.
Naja, das würde ja im Prinzip so diesem Modell folgen, dass Innovation als Prozess zu sehen ist. Und dann gestaltest du die Rahmenbedingungen, dass dieser Prozess laufen kann. Das ist ja auch das, was Uwe gerade gesagt hat. Ne? Das ist die Führungsaufgabe, da bin ich voll d'accord.
Das ist auch die Führungsaufgabe. Du bist der Denker oder der Leader, der Initiator von so etwas. Ne? Der Initiator. Und jetzt gehe ich hin und sage, das war ja unsere alte Diskussion, führen versus managen. Ne? Es gibt ungeheuer viele tolle Manager, die Prozesse, wenn sie denn schon mal da waren oder wenn sie sich in einem überschaubaren Rahmen mit bewegen und nicht so viel anders und neu machen, können die total toll organisieren. Dann funktioniert der Laden. Ja. Aber wenn ich jetzt sage, ich muss Grenzen überschreiten, ich muss mutig sein. Ich muss also tapfer sein, hat Platon gesagt. Ne? Und jetzt außerhalb dieser Grenze, geh einfach einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter, dann muss ich auch dem, der mir folgt, die Freiheit geben, das umzusetzen. Und die Freiheit heißt auch, qualifiziert zu sein dafür, das umzusetzen. Und in diesem Prozess, in dem wir dann uns bewegen, ihm zu vermitteln, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Manager und einer Führungskraft? Und wenn du führen willst, wenn du mal aus der zweiten Reihe in die erste gehen willst, dann musst du in der Lage sein, loszulassen. Und dann musst du in der Lage sein, Grenzen zu überschreiten. Also Grenzüberschreitungen zu machen und dann aber auch konsequent zu sein. Und am Ende des Tages, das ist, was bei uns sehr, sehr häufig fehlt, Konsequenz und Verantwortung. Da musst du auch die Verantwortung dafür übernehmen. Und das auch um die Gefahr deines persönlichen Untergangs. Kann doch sein, dass du da gar nicht hingehörst. In diesen neuen Prozess, in diese neue Dimension, in der wir uns bewegen. Und dann die Größe zu haben, zu sagen, ich trete jetzt zur Seite und jetzt habe ich die, die nach mir gefolgt sind, so qualifiziert, dass sie das auch können. Finde ich total, ne, deine Definition für Innovation, Sven.
Da bin ich aber auch wieder an dem Punkt, also nicht, dass sie es können, dass sie auch das Vertrauen haben in ihre Selbstwirksamkeit, in dieses Ganze. Ich kann das, ich darf das, ich, also das ist ja auch oftmals etwas, dass ich auf Leute treffe, die sich selber nicht erlauben, darüber hinaus zu denken, dann manchmal. Also ja, ich hätte, darf ich das überhaupt?
Dann bist du im Endeffekt wieder auf unseren vorherigen Folgen angekommen, ne? Also dann bist du nahe an Konstrukten wie psychologische Sicherheit muss da sein, Ehrlichkeit als Wert oder als Tugend muss da sein, Reflexionsfähigkeit muss da sein, ne? Und ich muss die passende Kommunikationsmittel zur Verfügung haben, um über etwas reden zu können und es auch auszutauschen, ohne verletzend zu sein. All diese Dinge kommen dann wieder rein.
Was ich an dieser Stelle nochmal sagen wollte, und dann brauche ich die Basis dafür. Ne? Du hast gesagt, die Basis ist Vertrauen. Aber ich brauche ein Umfeld, wenn wir unser 360-Grad-Prinzip nochmal nehmen, ein Umfeld, in dem ich das auch wirklich alles kann. Und dass dieses Umfeld mich auch in dieser Rolle trägt. Wenn ich also diese Wahnsinnsverantwortung trage dafür, dann darf ich nicht immer wieder nach mich umdrehen und gucken, kommt da jetzt noch einer und überholt mich, sondern ich bin mir sicher, ich bin da vorne und mich trampelt keiner von hinten um, ohne mich umzugucken. Wie hast du gesagt, ist wie eine Laterne, aber leuchtet immer nach hinten. Eine Laterne im Rücken. Ja? Aber die Laterne im Rücken nehmen die anderen vielleicht als Orientierungslicht und sagen, sie folgen mir. Und das ist ja die Aufgabe von Führung, zu sagen, sie folgen mir. Auch auf die Gefahr hin darf ich, ja, wir sind jetzt vielleicht auch beim Begriff Fehler zulassen, Fehlermanagement, darf ich scheitern? Ist Scheitern erlaubt? Wenn ich mutig bin, muss Scheitern erlaubt sein, aber wir sind wieder bei Resilienz. Ich muss dann jemanden haben in dieser Organisation, die Basis vielleicht, die mich wieder mit aufrichtet, wenn ich Gefahr laufe, dass ich umkippe.
Das ist ja aber auch das Thema einer Innovation, also wenn man Fehlerkultur hast, dass dieses Scheitern oder was ja die Amis dann gebracht haben, fail fast, also möglichst schnelles Scheitern, also diese kurzen Zyklen, kurze Schritte zu haben, um schnell Rückmeldungen zu haben, was war falsch oder was habe ich falsch interpretiert, was haben wir nicht berücksichtigt, wie können wir schnelle Lernkurven eben haben in dem Teil und ja, wie viel. Das war ja in der ersten Dotcom-Bubble-Blase die für mich immer nie nachvollziehbare Hauptkenngröße, anscheinend Cash-Burn-Rate. Also das heißt, wie schnell kann ich das Geld verbrennen, das mir Investoren ins Unternehmen packen? Das hat sich ja Gott sei Dank ein wenig geändert, aber trotzdem geht es ja auch darum, wie viel Budget ist da, wie schnell kriege ich was Neues auf die Reihe, ob das jetzt die ganzen KI-Unternehmen sind oder eben auch andere Aspekte. Im Unternehmen, wie kann ich mich da entwickeln? Was brauche ich aber denn dann noch dafür? Ich glaube, wir haben ja auch Leute, die erstmal schon anders sozialisiert in den Unternehmen drin sind oder reinkommen. Ist ja du hattest es mal in einer der Folgen wieder angesprochen, glaube ich, Uwe, das Land der Dichter und Denker früher. Naja, wenn wir uns aber die Zeit anschauen, da gab es ein paar Dichter, da gab es ein paar Denker. Ich glaube, das die breite Volk unten drunter war noch mal weniger gebildet oder hatte weniger Zugang zu Bildung, als wir es heute haben. Also von daher, es sind ja auch immer nur Beckenbauer, hätte man dann gesagt, oder ein paar Lichtgestalten, die da herausragen aus dem Ganzen.
Was brauchen wir? Schön, dass du es fragst, aber wir haben vorher das ja so nicht besprochen und unsere Gespräche sind ja auch nicht gescriptet. Wenn ihr hinter uns guckt, ne, da stehen da immer ganz viele Bücher. Ich glaube, ich brauche dafür Bildung. Aber was ich jetzt brauche, innovative Bildung, es werden nicht böse sein, ne? Ihr habt da nun gerade das Buch rausgegeben und so. Da stehen Bücher. Da steht aber drin, was früher war. Die Lampe wieder von hinten. Und was wir jetzt brauchen, ist Wissenschaft und Forschung und Entwicklung und neues Denken und neues Wissen. Und was ich brauche unbedingt, ich brauche eine völlig neue Denkweise in der Personalentwicklung. Dass die, also Personalentwicklung, mal wirklich so wie Personalentwicklung zukünftig gebraucht wird, nicht so wie Personalentwicklung heute gemacht wird, ja. Und da glaube ich, müssen wir völlig neu denken. Wie bereite ich denn die Menschen in meiner Organisation mal neben all meinen Führungsprinzipien, über die jetzt oft genug gesprochen haben, darauf vor, dass sie das auch können durch Wissen. Ich muss Zeit schaffen, das Wissen, das da zur Verfügung steht und ja jetzt auch schneller zur Verfügung steht, so anwendbar zu machen, dass es für diese innovativen Prozesse, die jetzt laufen im Unternehmen, nutzbringend ist und eingesetzt werden kann. Und am Ende des Tages, dein Zitat, Cash macht.
Bei Spiral Dynamics oder auch den Graves-Teilen ist ja das Thema Innovation oder sowas auch eine der Kompetenzen, die ganz ziemlich weit oben in dieser Hierarchieleiste drin ist, damit sie überhaupt dahin gehen kann. Sind unsere Unternehmen, ich habe immer den Eindruck, wir haben hier in Deutschland so auch eher mehr den Administrationscharakter, weil Unternehmertum wird weniger erstmal gefördert, als wenn du dich für eine Beamtenlaufbahn entscheidest. Auch gerade wenn man so die Zusammensetzung von vielen Gremien, also im lokalen Bereich eher weniger, da finde ich hier sehr viele Unternehmer, die sich da zusammentun und Dinge bewegen. Je weiter es raufgeht, desto eher wird dann die abgesicherten Positionen, egal wenn ich da scheitere, habe ich ja noch meine Rente auf der anderen Seite oder meine Pension. Sind wir da überhaupt, auch wenn ich mal so manche Aussagen oder Sprüche, über die wir ja auch vorher gesprochen hatten, sind wir da an dem Weg, diesen Weg nach vorne, oder haben die nur nicht genügend Gehör momentan und Publicity, dass so die alten Sprüche immer eher rauskommen, die so die Traditionen der Asche anstatt die des Feuers nutzen?
So. Ich will nicht auf deine Frage antworten, sondern einfach so meinen Gedanken mal dazu zu sagen, einfach zu
gucken, meistens also keine Fragen, keine Antworten.
Entwicklung. Und wie ist das überhaupt? Wenn man sieht, deine These von eben, ne, es ist attraktiver heutzutage wieder noch und immer wieder in den öffentlichen Dienst zu gehen. Wir reden über Bürokratieabbau, aber wenn wir mal gucken, wie viele Menschen in Deutschland noch in den wertschöpfenden Bereichen unterwegs sind, in den richtig wertschöpfenden Bereichen, dann ist es weit unter 50%, dass Menschen noch in einer wertschöpfenden Tätigkeit unterwegs sind. Das wird nicht reichen zukünftig. Ich habe gestern eine Statistik gelesen, ich kriege sie noch nicht ganz zusammen, dass ich glaube, über 10% der Jugendlichen heutzutage, die ihre normale Schulkarriere beendet haben, wollen keine Lehre mehr aufnehmen.
Ja, hatte ich auch, es waren sogar 25% oder sowas, die, also eigentlich ein Viertel, die keine Ausbildung oder sonst was mehr machen will.
Das heißt, uns fehlt für eine, wenn wir eine wissensbasierte Gesellschaft sein wollen, wenn wir eine innovative Gesellschaft sein wollen, wenn wir eine Gesellschaft sein wollen, die mit neuen Technologien, mit Technologie an sich sowieso nur unsere Wertschöpfung betreiben wollen, dann ist das zu wenig. Und wir werden in absehbarer Zeit sehen, dass eben gerade die nicht wertschöpfenden Bereiche oder die nicht genügend wertschöpfenden Bereiche zu wenig sind, um die Gesellschaft und unseren Standard, den wir haben, zu bezahlen.
Jetzt würde ich ganz gerne nochmal das Thema Wertschöpfung differenzieren, weil wir haben ja auch die ganzen Care-Berufe
Ja.
und so weiter. Ist das jetzt ein wertschöpfendes Thema oder ist das einfach ein Hygiene-Sozialfaktor, weil sonst würde das ganze andere ja nicht funktionieren, weil die produzieren ja jetzt nichts. Du kannst sagen, ja, die produzieren wieder Gesundheit. Naja, jein, eher weniger, aber so.
Das kann Sven
Also
beantworten. Das kann Sven beantworten.
Feuerwehr, Polizei, Sicherheit, alles diese Teile, technisches Hilfswerk, sind das jetzt wertschöpfende Teile oder sind die nur Anführungszeichen systemrelevant oder was brauchen wir? Wie sind diese Statistiken zusammengesetzt?
Ich frage mich jetzt nicht allen Ernstes danach. Also ich kann das jetzt nur noch weiter verkomplexitieren, indem ich halt sage, hey, hallo, lass uns mal über Wertschöpfung generell nachdenken, ne? Was heißt das denn zum Beispiel in Bezug auf die Natur? Wann ist es denn wertschöpfend? Wenn alle Systeme sich verändern in eine positive Richtung, nicht Wertschöpfung in einem System geht's hoch, in allen anderen geht's runter. Und in welchen darf es denn runtergehen, wenn das in dem einen hochgeht? Also das widerspricht aber vermutlich unseren momentan gängigen Wirtschaftspraxen.
Ja.
Wenn ich deine Frage mal einfach indirekt beantworten darf, also aus meiner Sicht, ne? Du fragst, ist Care wertschöpfend? Ist ja nicht die entscheidende Frage, weil gerade da, wo wir in den also in Polizei, Feuerwehr, Krankenhaus oder Gesundheitsberufe, Pflege etc. pp., wissen wir ja alle, durch die Demografie verändert sich das gerade. Aber das Schöne ist ja, die Menschen, die in den öffentlichen Dienst streben, gehen eben nicht in die Pflegeberufe und nicht zur Feuerwehr, Polizei, oder sie gehen in die Verwaltung. Bei Bürokratieabbau, bei zunehmender Digitalisierung, sagen wir es mal optimistisch, dass das auch bei uns irgendwann mal funktioniert. Sie landen dort. Und das ist nicht wertschöpfend. Das ist absolut nicht wertschöpfend. Und das ist möglicherweise nicht mal systemrelevant. Weil wir brauchen die Menschen, wenn ich wertschöpfend sage, und jetzt Sven auch zu sehen, wenn ich das jetzt weiterfasse, ne, in Umwelt und in, weil unsere Welt, ja, bring mal wieder ein Ding aus der Schifffahrt, der Untergang der Titanic. Der leitende Ingenieur kommt auf die Brücke und sagt, alles, was wir ab jetzt machen, können wir machen. Es ist egal, dieses Schiff wird untergehen. Und um die Gefahr des Unterganges machen wir immer so weiter, weil wir unseren Kahn überschätzen. Und wir haben in der Gutgläubigkeit, der Technikgläubigkeit, dass ein Schiff wie die Titanic niemals untergehen könnte, haben wir sie überfordert. Und genau das Gleiche tun wir im Augenblick auch. Wir überfordern unser Land mit immer mehr solchen nicht wertschöpfenden Bereichen und die Innovationen, die wir brauchen in den Unternehmen, wertschöpfend zu sein, nicht einfach mehr zu arbeiten. Das ist ja immer der Trugschluss, ne? Ach, ihr wollt jetzt uns einen Feiertag wegnehmen oder noch mehr Stunden. Ja, weil bei uns die Produktivität nicht mehr Weltniveau ist.
Da brauchen wir doch dann wieder das Thema, brauchen wir nur eine Optimierung, brauchen wir eine Innovation? Das ist ja ein Unterschied. Also manche optimieren sich ja zu Tode, so in Teil. Das kann an manchen Seiten ja auch wichtig sein. Manche automatisieren nur das, was sie bisher manuell gemacht haben. Kann kurzfristig vielleicht auch helfen. Sven, du schaust momentan für die, die es sehen können, du schaust skeptisch gerade, nachdenklich.
Ja, genau, ob der Diskussion, ne? Das ist zu groß für so kurze Zeit, weil es gehen so viele Ideen auf und so viele Möglichkeiten auf. Ich habe vorhin nochmal, Uwe, du sagst, es Bücher sind die Rückschau. Ich wäre nochmal an der Sache der Komplexität reinzuschauen, was könnten wir denn tun? Also meiner Meinung nach auf der Suche nach diesen Lösungen für zugegeben komplexe Probleme geht es wahrscheinlich wirklich darum, etwas mehr wissenschaftlich zu denken.
Absolut.
Und dann muss man halt nur schauen, was heißt es? Und dann sind wir ja bei so Grundphänomenen, ne? Also Systematik in etwas reinzulegen, auszuprobieren, systematische Empirie zu betreiben, zu gucken, ist das überprüfbar, was du da zeigst, ne? Kann ich nach dasselbe nochmal machen und komme zum selben Ergebnis? Das ist ja genau das, was es braucht. Also die Haltung dazu und das, was auch falsch sein kann. Also der Grundgedanke, den mitzutragen, es ist nie bewiesen, sondern es ist nur so lange bewiesen, bis einer das Gegenteil beweist, ne? Also diese Aspekte aus der Wissenschaft finde ich schon sehr, sehr spannend, wenn ich mit diesem komplexen Thema Innovation dann auch und ihr habt es ja jetzt noch größer gemacht im Sinne der Wirtschaft und der Wertschöpfung und ob die jetzt ökologisch ist, ob die sozial ist, ob die ökonomisch ist. Da gibt es ja tausend Ansätze, die man jetzt diskutieren kann.
Was ich wirklich nochmal sagen will, also die Bücher da hinten sind alle weiter wichtig. Wenn ich sehe, Zukunftscontrolling, wie das beschrieben wird, und wenn man dann mal fragt, wie soll denn das gehen, da kommt als Hinweis von ernstzunehmenden Leuten, lies mal wieder Jules Verne. Ja, guck mal einfach, es gibt viele kluge Menschen, die in der Menschheitsgeschichte aufgeschrieben haben, wie sie es gemacht haben. Deshalb, das deklinieren wir Platon immer hoch und runter. Ist schon ein bisschen weiter. Aber gerade so innovative Menschen, die etwas beschrieben haben, was es eigentlich noch gar nicht gibt, ja, wie zum Beispiel Jules Verne, sollte man ruhig mal lesen und dann weiterentwickeln, innovativ.
Ich glaube, wir haben in den letzten paar Sekunden gerade Sven in der Aufnahme verloren, was hier zumindest für eine Meldung kam. Seine letzten Worte waren uns allerdings noch übermittelt worden, denke ich, in diesem Bereich. Und wir sind auch schon zeitlich schon in der Nachspielzeit, eindeutig fast schon beim Elfmeterschießen, in den Teilen. Wir werden das Thema weiterverfolgen. Wir werden die Aspekte nochmal schauen und beim nächsten Mal auch nochmal detaillierter gehen, was kann im Unternehmen gemacht werden, was kann ich als Unternehmer, was kann ich als Führungskraft vielleicht machen oder eben auch den Bereich, was wird Disruption noch für uns bedeuten, wenn unsere Innovationskraft nicht da ist. Bleibt uns gewogen, bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.